Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Für die meisten von uns geht die Frankfurter Buchmesse erst seit wenigen Stunden, seit heute Morgen. Für die Dame an meiner Seite, Jackie Thome, läuft der Messetrubel bereits seit Montag. Denn Jackie Thome gehörte zu den Autorinnen und Autoren, die bis zuletzt im Rennen waren um den Deutschen Buchpreis. Was bedeutet, dass ihr Roman zu den besten Romanen des Jahres gehört? Und das bedeutet, dass sie schon sehr, sehr viele Gespräche über dieses Buch geführt hat. Ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt ein sehr eigenes führen. Herzlich willkommen, Jackie Thome.
Hallo.
Jackie Thome, Sie schreiben schon ganz, ganz lange, aber romanartig oder fiktional ist das jetzt Ihr zweites Buch, weil ich richtig sehe. Der erste Roman hieß Momente der Klarheit. Und der ist immer wieder zu Recht wahrscheinlich als ein Buch bezeichnet worden, wo es um Beziehungsgeflechte geht. Nicht zuletzt in Berlin-Mitte und Menschen um die 40 sind miteinander verflochten in Momente der Klarheit. Wenn man jetzt behauptet, Ihr neues Buch, Ihr Roman Brüder sei auch ein Buch, in dem es um Beziehungsgeflechte vor allem geht. Wären Sie einverstanden?
Auf jeden Fall. Ich würde mich sogar freuen, weil in der Diskussion und in den vielen Sachen, die aktuell politisch gerade passen, obwohl ich das gar nicht so angelegt habe, ich habe Ende 2016 habe ich damit angefangen, das zu schreiben. Was in der Diskussion ein bisschen untergeht und was auch nicht mal im Klappentext steht, ist, dass es geht um zwei Männer, es geht um zwei Brüder, das weiß man jetzt alles. Es geht um deren Hautfarbe, es geht um deren Einstellung zum Leben, aber es geht auch um deren Frauen. Es geht auch um deren Beziehung zu Frauen generell und es geht auch um die Frauen. Die haben, glaube ich, fast 50% Platz in dem Buch.
Ja, ein Sohn taucht auch auf.
Ja.
Also so Beziehungsgeflechte, die aber eben nicht nur auf den Quadratkilometern von Berlin-Mitte, sondern die so ein bisschen global sich erstrecken.
Es ist so, ich habe die angelegt, was ganz wichtig an dem Buch ist, es ist im Grunde so ein Zeitgeist-Ding auch meiner Generation. Und womit ich mich beschäftigt habe bei Männern und Frauen ist, wie gehen Männer und Frauen in meiner Generation miteinander um? Was sind die Fragen, die umtreiben? Was sind zum Beispiel auch die Beziehungsmodelle, die wir so leben?
Oder und Ihre versuchen. Generation, darf ich verraten, steht überall um 1970, 1970 geboren. Ja. Also man kann sagen, in der Mitte des Lebens.
Mhm. Ja, das Buch beginnt 1985 im Grunde und endet, als beide 47 sind. Sie sind 1970 geboren, 2017 endet der Roman.
Genau. Also jetzt haben Sie schon unendlich viele Gespräche über das Buch geführt, aber trotzdem müssen wir ein bisschen sortieren vielleicht. Es gibt also diese zwei Brüder. Mick heißt der eine, Gabriel heißt der andere. Beide Brüder haben den gleichen Vater, Idris oder Idris?
Idris.
Idris. Zwei Mütter, Monika und?
Und Gabriele.
Ja.
Genau.
Und man kann dann auch gleich miterzählen, dass der Roman diese beiden Geschichten getrennt voneinander erzählt. Zunächst Micks Geschichte, danach
Gabriels Geschichte.
Ja. Und beide Brüder kontrastieren auch auf eine bestimmte Weise. Der eine gehört so zu den Party-People der 90er Jahre und der andere ist Banker in London. Wenn man das alles so schön einerseits, andererseits mäßig wiedergeben kann, haben Sie das auch so skizziert? Also ist das so ein bisschen reißbrettartig entworfen oder wie ist das entstanden, diese Sortierung?
Also der komplette Beginn ist Reißbrett und damit kommt man aber nicht weit. Man hat so eine Grundidee, die passt in drei Sätze. Und damit hat man aber nicht viel erreicht, weil dann geht's ans Schreiben und dann werden Entscheidungen getroffen, die kann man anfangs gar nicht treffen. Und dann geht es vom Konzeptionellen weg zu einem organischen Prozess, in dem sich zum Beispiel auch entscheidet, wie erzähle ich diese Geschichte, die ich habe. Also erzähle ich diese beiden Brüder die ganze Zeit abwechselnd oder erzähle ich sie hintereinander? Und ich habe mich für diese Zweigeteiltheit, dieses Hintereinander entschieden, weil ich festgestellt habe, dass ich die Person kennen muss, dass ich ihr ganz nah sein muss, dass ich eine unglaublich lange Zeit mit ihr verbringen muss, um sie erfassen zu können. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, dass ich erst meine Zeit mit dem einen verbringe, in seiner Jugend, also junger Mann vom Teenager bis zum 30-Jährigen. Und der andere, der erfolgreichere, der Architekt, den habe ich praktisch begleitet von der Jahrtausendwende bis zu seinem, bis zum mittelalten, gestressten Erfolgsmann im Burnout.
Beide sind in der damaligen DDR geboren. Was hat das mit denen gemacht, dass sie da mit einem nicht anwesenden schwarzen Vater aufgewachsen sind? Vielleicht fangen wir mit Mick mal an.
Die Fragen, die sie sich stellen, sind oft die gleichen. Und die Herangehensweise ist eine Charakterfrage. Und ich glaube, das ist das, was ich damit auch sagen wollte. Also es ist eben nicht so, dass jeder Mensch aufgrund der gleichen Familienkonstellation das gleiche Gefühl dazu hat oder die gleiche Reaktion nach außen dazu zeigt. Und es ist auch nicht so, das musste ich anfangs in den Interviews immer wieder erklären, es ist nicht so, dass es ein unglaublich dramatischer DDR-Außenseiter-Geschichten sind, die ich da erzähle. Es ist so, dass sie sich fragen, wo dieser Mann ist. Das ist, glaube ich, normal, wenn man komplett ohne seinen Vater aufwächst.
Das ist in Ostdeutschland so, in Westdeutschland.
Genau.
Auch auf der Südhalbkugel wäre das so.
Es ist diese Frage, wer bin ich? Es ist diese Frage, warum sehe ich so aus, wie ich aussehe? Es ist die Frage, wie funktioniert meine Familie überhaupt? Der eine verliert seine Mutter dann auch relativ früh. Und es ist eine Auseinandersetzung damit, der Einzige zu sein. Und der Einzige zu sein muss aber nicht zwangsläufig heißen, dass man der Ausgestoßene ist oder der Gemobbte ist. Es ist einfach erstmal ein Alleinstellungsmerkmal. Und wie die beiden damit umgehen und wie unterschiedlich sie trotz dieser optischen Ähnlichkeit sind, ich sage ja auch gar nicht, dass die sich ähnlich sehen. Das ist auch wieder so ein Ding von außen. Wie sie damit umgehen, das sind die Fragen, die mich beschäftigt haben beim Schreiben.
Ja. Mick ist ja so ein Charakter, der so ein bisschen, ich will jetzt nicht so sagen, was Haltloses hat, aber zumindest driftet der so auch zwischen Frauen hin und her. Gibt es da eine Erklärung für? Oder ist das einfach der Zeitgeist der 90er, den Sie da...
Es ist ein Mensch, der davon lebt und das steht ihm wahrscheinlich auch im Weg, eine Karriereidee zu haben. Es ist ein Mensch, der von Anfang an davon lebt, dass man ihn so mag. Es ist ein Mensch, der nur positives Feedback von seiner Umwelt bekommt. Es ist ein niedliches Kind, es wird ein attraktiver junger Mann und auch er ist in der Lage, die Menschen zu mögen. Also er gibt auch nach außen ab. Und er fragt sich natürlich in seinen jungen Jahren, ob das nicht vielleicht eine Verschwendung wäre von Gelegenheiten und Spaß, jetzt sich sofort auf eine Frau
festzulegen.
Das Festlegen, genau. Er meint es nicht böse, aber das Festlegen ist das Gefühl, was zu verpassen, das lässt ja erst im Laufe des Lebens nach. Und er hat das eben auch sexuell.
Mhm. Okay, also jedenfalls, der Mick ist nicht falsch charakterisiert, wenn man ein paar Frauen um ihn herum sich vorstellt, viel ausgehen, Drogen benutzen, solche Sachen. Um ihn ein bisschen kennenzulernen, würde ich gerne vorschlagen, wir haben gerade kurz darüber geredet, dass Sie ganz bisschen was lesen.
Ja.
Denn, also auch mit dem Grund, dass jetzt jedenfalls ich an dem Buch ich fand viele Sachen am besten, aber ich fand auch am besten, wie fein Sie bestimmte Sachen beobachten. Und das hört man besser, als dass man darüber plaudern kann.
Also diese Stelle hat der Herr Agiga ausgesucht und ich lese die jetzt zum ersten Mal. Und zwar ist die erste Figur, Mick, ist strandet in London in einem Club. Und das in Clubs zu sein, das ist einfach sein Leben in den 90ern. Er traf die Frau in einem Club, den er niemals wiederfinden würde, in dem er aber sofort zu Hause war. Der Geruch nach Eisnebel und das rote Licht wirkten auf ihn wie das Rauschen des Meeres oder der Anblick einer Gebirgskette auf Menschen, die Heimweh nach ihrer Landschaft gehabt hatten. Kein Geld an der Bar verplempern, direkt auf die Tanzfläche in die Mitte. Drum and Bass, eine gewünschte Herzrhythmusstörung, sie tat gut. Er ließ sich hineinreißen. Jeder um ihn herum schien sich auf einer anderen Ebene, der vielschichtigen Komposition zu bewegen. Lage um Lage wurde betanzt, alle hatten ihre Daseinsberechtigung. Diejenigen, die sich zu jeder Musik anmutig bewegten, wurden umzuckt von denen, die tanzten, als hätten sie Schmerzen. Die Marschierer stampften neben den Hüftschwingern und den Stehern und denen, die zu einem viel langsameren Stück zu tanzen schienen, während andere einem noch schnelleren Stück hinterher hoppelten, was kaum möglich war. In London kam noch erleichternd hinzu, dass man schon am Abend tanzte und nicht erst in den frühen Morgenstunden wie in Berlin. Mick schloss sich der Gruppe der Hüpfenden an. Drum and Bass konnte eine herrliche Sportlichkeit freisetzen, wenn man es richtig anstellte. Jeder Ton ein Sprung oder Kick, und nach einer Weile setzte der Effekt ein, für den Tänze dieser Art kreiert wurden. Ein Zustand absoluter Vollständigkeit. Der Körper fühlte sich wohl, die Seele ließ los, der Geist segnete die Persönlichkeit ab. Du bist okay. Jahre später würde Mick die These verfechten, dass zu keiner Zeit eine solche Tanzegalität herrschte wie in den 90ern und dass diese Egalität sich befreiend auf die gesamte Gesellschaft ausgewirkt hätte. Binnen eines Stück löste sich Micks Isolation auf und er hüpfte sich zum gleichwertigen Mitglied dieses friedlichen Stamms.
Danke bis hierhin. Ich greife das Wort vom Stamm mal auf. Mit Bedacht gewählt. Was ist gemeint? Einfach dieser Tribe, als den man Leute ja auch bezeichnet, die zu elektronischer Tanzmusik tanzen, oder eine Menschengruppe oder die universale insgesamt Menschheit?
Also es ist schön, das habe ich nicht so geplant zum Beispiel, aber ich habe mich mit Herkunft befasst, ich habe mich mit Identität befasst, ich habe mich damit befasst, wo fühlt ein Mensch sich zugehörig? Der Vater ist ja nun nicht da. Und wenn man im Deutschen das Wort Stamm zum Beispiel benutzt, sieht man immer Leute in Afrika oder auch Leute in indigenen Stämmen in Südamerika vor sich. Man sagt hier nicht mehr Stamm. Und trotzdem,
also wenn ich nach Süddeutschland fahre, dann orientiere ich mich, ob ich beim Stamm der Baden oder der Schwaben bin.
Schon, oder?
Ja.
Machen manche Leute noch, aber wenn man das Wort jetzt einfach so platt mit der ersten Assoziation hört. Und was ich hier mit Stamm meine, ist, dass er... Dass dieses Stammgefühl sich auf ganz vielen Ebenen abspielen kann. Und bei ihm ist es nicht so, dass er sagt, ich definiere mich darüber, Berliner zu sein, oder ich definiere mich darüber, einen afrikanischen Vater zu haben. Er definiert sich in dieser Zeit über die Leute, mit denen er am meisten Spaß hat, und über dieses Ausgehen und weltweit auf die gleichen Leute treffen.
Ja. Gibt es eine Erklärung für die Isolation, die Mick auch empfindet, die auch gerade auftauchte in der kleinen Stelle?
Ich glaube, dass Leute, die nach außen hin so unglaublich gesellig wirken, das tut er ja, innerlich genauso viel Einsamkeit, wenn nicht noch mehr zu bewältigen haben oder mit sich herumtragen. Die Leute, die weniger sozial und kommunikativ sind.
Für mich klang die Stelle auch ein bisschen nach einer kleinen Utopie, Utopie von Mick. Kann das sein oder ist das überinterpretiert? Also ich gehe da in einem ozeanischen Gesamt irgendwas auf.
Die 90er Jahre haben für ihn auf jeden Fall, und da werde ich auch oft nachgefragt, die 90er Jahre haben, und das bezieht sich nur auf die Kreise, in denen er sich da rumtreibt, aber die 90er Jahre hatten etwas, was utopischer war als die Zeit jetzt, finde ich. Ich war natürlich in der Zeit auch jung, und wenn man jung ist, fühlt man sich anders als später im Leben. Aber was die 90er und die 70er gemeinsam haben, für mich, in den 70ern sind die ja praktisch gezeugt und geboren worden, und ihre Mütter entstammen dieser Generation, die man im Westen die 68er nennt. Das Gefühl zu sagen, wir sind auf einem Weg, wir bewegen uns auf eine Gesellschaft zu oder auf ein Miteinander zu, was von bestimmten reaktionären oder abgrenzenden Begriffen immer mehr sich entfernt und immer mehr dahin in so eine Toleranz sich hinübergeht. Dieses Gefühl haben die Leute gehabt. Die Leute haben das Gefühl gehabt, bestimmte Dinge, über die man sich früher noch aufgeregt hat oder die ausgeschlossen wurden, die schließt man nicht mehr aus. Man nimmt die einfach an. Mhm. Es wird friedlicher. Und das stellte sich aber schon als Irrtum heraus.
Mhm. Der Bruder, Gabriel, der lebt völlig anders in London, in einer Ehe. Wir sind auch in einer anderen Zeit dann, ne, 10 Jahre später etwa. Und dennoch hatte ich den Eindruck, dass sie in diesem Punkt, über den wir gerade gesprochen haben, eigentlich eine Gemeinsamkeit haben. Also weil Gabriel in London als Architekt, ich habe gerade gesagt Banker, ganz falsch,
ja,
weil ich bei London immer, sofort diese Bankenassoziation habe. Weil aber eben Gabriel auch geschildert wird als jemand, der in dieser Internationalität dieser Stadt so verkehrt und in diesem Business so verkehrt. Und eigentlich mit einem ganz ähnlichen Gedanken, der da so immer wieder angespielt wird, manchmal auch diskutiert wird. Hier macht es keinen Unterschied so richtig, wie ich aussehe. Ich bin gut angezogen, also ist gut. Ich mache gute Geschäfte, also ist gut. Ich gehe in gute Restaurants, also ist gut. Ist es eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden, dass die eigentlich auch untergehen wollen mit ihrem Unterschied?
Ja, auf jeden Fall. Die Gemeinsamkeit ist die, weil es wird ja immer gesagt, die werden so grundverschieden. Sie haben aber diese Gemeinsamkeit, der Lebensstil ist grundverschieden. Aber das, was sie eigentlich möchten, ist, das wollen eigentlich will das jeder, ist akzeptiert werden und nennen wir es in Ruhe gelassen werden und für das gemocht werden, was sie sind. Ja, nicht für irgendeine Äußerlichkeit. Und was Gabriel macht, weil er es kann, weil er Erfolg hat, weil er sehr fleißig ist, er ist der Meinung, dass jede Frage nach seiner Herkunft, sowohl die Frage, dass er ohne seinen Vater aufgewachsen ist, als auch die Frage, dass er, welche Hautfarbe er ist, dass die komplett irrelevant ist, wenn er genug Geld und Erfolg hat. Ja. Und eigentlich ist dieser Ansatz total richtig.
Sagen Sie.
Ich sage, der ist auf jeden Fall legitim.
Ich lasse das mal so stehen.
Ja.
Und möchte gerne diesen Gabriel auch kurz mal hören, also wie der von ihm beschrieben wird. Gabriel wird aus der Ich-Perspektive beschrieben. Und da haben wir gerade gemeinsam eine Stelle ausgesucht.
Genau, Mick hat diesen 90er Jahre, hat diesen Erzähler. Und bei Gabriel wusste ich, ich muss für diese andere Figur auch die Perspektive ändern. Und er kommt in London an und bevor er seine Frau trifft, ist er mit einer anderen Frau zusammen. Und das ist die einzige Frau in seinem Leben, die auch schwarz ist, beziehungsweise mixed, wie wir. Sie hat einen weißen Vater und ihre Mutter ist aus Ghana. Und das ist auch die einzige Person im Buch, mit der er sich ernsthaft über die Hautfarbenfragen unterhält, beziehungsweise die streiten sich halt die ganze Zeit. So, Gabriel. Ich war nach London gekommen, um einer von vielen zu werden. Jetzt war ich einer von vielen, wobei die genaue Definition meiner Gruppe meine Freundin vornahm, die nicht meine Freundin sein wollte. Ich hatte vorgehabt, mich ausschließlich mit Dingen und Leuten zu befassen, die mich interessierten und mich in der Stadt, die mich sein ließ, wie ich war, zu Hause zu fühlen. Jetzt war es so, als müsste ich die Sicht auf mein Leben umschreiben, zu meinen Ungunsten. Nein, du bist kein gut angezogener Typ, der sich in guten Restaurants verabredet. Du bist ein Gebrandmarkter und du bewegst dich auf feindlichem Terrain. Sibyl stellte London dar, als wäre es Johannesburg vor 1994 oder ein Südstaatennest voller Ku Klux Klan-Anhänger. Dann geriet ich mit Sibyl in Hautfarbenstress aus der anderen Richtung, was nicht weniger deprimierend war. Wir fuhren in einem Minicab, der Fahrer und Sibyl hassten sich von Sekunde 1 an und ich dachte, das ist jetzt mal kein Brother-Sister-Ding, Menschen mögen sich oder eben nicht, was da. Der Fahrer war übellaunig, sein Wagen dreckig, sein Fahrstil unter aller Sau, seine Route eindeutig beschiss. Alles war so offensichtlich mies, dass ich mich fragte, ob Sibyl ihn damit durchkommen lassen würde, weil er schwarz war. Nein. Er beging einen Kardinalfehler und spielte Musik, die Sibyl zu blöd war und mir zu laut. Sein muffiger Honda wurde zum Raubtierkäfig. Sibylle keifte mit ihrem heiseren Organ, das ich sonst so sexy fand. Der Fahrer übertönte sie mit einer Fistelstimme, die nicht zu seinem voluminösen Oberkörper passte. Er beschimpfte sie als Yellow, Bitch, Cunt, Slut. Er ließ keine Beleidigungen aus. Wichtiger jedoch schien die Tatsache, dass sie heller war als er. Er schrie weiter, dass sie aus der Karibik käme, was nicht stimmte, daher im Gegensatz zu ihm von Sklaven abstammte und folglich die Letzte sei, die ihm Befehle zu erteilen hätte. Sprachlos reichte ich ihm sein Geld nach vorn, drückte es ihm in die fuchtelnden Hände und zerrte Sibylle aus dem Wagen. Im Davonfahren schüttelte er entrüstet den Kopf und verdrehte die Augen und zeigte auf Sibylle, als wollte er mir sagen, nichts für ungut, Mann, aber krieg mal deine Alte in den Griff. Sibylle hatte ihr Telefon am Ohr und versuchte fluchend, die Zentrale zu erreichen, um sich zu beschweren. Ich stand erschüttert neben ihr an einer zugigen Straßenecke in einer Scheißgegend und fragte mich, ob wir einfach ein paar Milliarden boshafter Kreaturen waren, deren Lebenszweck darin bestand, sich gegenseitig das Leben zur Hölle zu machen. Nein, entschied ich, als wir in das nächste Taxi stiegen, in dem ein normaler Mensch am Steuer saß. Die Quote echter Arschlöcher ist in jeder Population gleich hoch bzw. niedrig. Das war es auch, was ich Sibylle ständig versuchte zu sagen. Unsere permanenten Debatten hielten sie wach und machten mich müde. Und irgendwann wurde aus einem Standpunkt, den ich anfangs nur eingenommen hatte, um ihr etwas entgegenzusetzen, meine Überzeugung. Farbe bekennen ohne mich. Und ich sage dir auch, warum. Weil Hautfarbe als Distinktionsmerkmal die Grundlage für jede Art von Rassismus ist. Die einzigen, die sich daran orientieren dürften, sind bekennende Rassisten. Wenn diese Unterscheidung aber kompletter Unsinn ist, was sie nachgewiesenermaßen auch ist, wieso sollte ich mich nach ihr richten? Wieso sollte ich mich einer Gruppe zuordnen lassen, die gar nicht existiert? Weil sie zwar wissenschaftlich nicht existiert, aber gesellschaftlich. Akzeptier es endlich. Wer Teil einer marginalisierten Gruppe ist, entkommt Identitätsfragen nicht, schrie Sibylle, die sich je nach Bedarf anhören konnte wie eine Bibliothek oder eine Gefängniskantine. Habe ich sie geliebt? Meistens ja.
Dankeschön. Also man dürfte sogar klatschen fürs Lesen. Ja. Gabriel muss hier diskutieren. Über Sie sagen Hautfarben, Sie sagen nicht Racial Issues.
Ich sage Hautfarben, weil ich sage das auf Deutsch, ja.
Und Sie sagen Hautfarbenstress, der kriegt Hautfarbenstress.
Ja.
An der Stelle. Von Sibylle. Eigentlich will er das gar nicht. Und er muss manchmal diskutieren, auch mit anderen Personen.
Er stellt auch, was er in London natürlich feststellt, wo es eine vielfältigere Anwesenheit an Menschen gibt. Ne? Das heißt nicht, dass sie sich alle bestens verstehen. Stellt er fest, und das stellt man in Deutschland natürlich weniger fest, dass die Leute natürlich auch untereinander ihre Probleme haben. Es ist ja nicht so, dass es da die Weißen gibt und da die Nicht-Weißen. Es ist auch so, dass diese Leute, wenn sie sich übereinander ärgern, wenn sie sich nicht verstehen, wenn es Ärger gibt, nochmal diskutieren, kommst du aus der Karibik, kommst du aus Afrika, kommst du von einem anderen Kontinent. Das diskutieren Leute schon, und zwar immer dann, wenn es Ärger gibt.
Kann man sagen, dass Gabriel eigentlich am liebsten gehabt hätte, dass das gar keine Rolle spielt?
Ja, er hätte, das ist das, was er sich wünscht, und zwar nicht auf eine aktivistische Art und Weise, also nicht auf eine kämpferische, sondern auf eine zu sagen, es ist nachgewiesenermaßen, also wissenschaftlich totaler Unsinn, dass das ein Distinktionsmerkmal ist. Ich habe zu tun, möchte mein Leben leben, ich möchte mein Leben gut machen, ich möchte Erfolg haben und ich möchte, dass ihr mich alle damit in Ruhe lasst. Und das Identitätsproblem, was er natürlich hat, und das wirft sie ihm auch vor, sie ist mit beiden Eltern aufgewachsen, das heißt, sie hat eine Beziehung zu ihrer afrikanischen Seite. Sie fliegt auch regelmäßig nach Ghana. Sie hat beide Elternteile und sie empfindet sich als halbe Afrikanerin und ihm fehlt natürlich dieser Teil auch in seiner Geschichte.
Wenn Gabriel jetzt heutzutage 2019 diskutieren müsste, dann müsste er sich manchmal auch dem Vorwurf aussetzen, in dem Buch taucht das ja ansatzweise auch auf, na, wenn du keine Farben siehst, dann dann bist du in einer Weise colorblind, die auch nicht gut ist für die Position der Schwarzen.
Das ist die Frage, die er mit ihr diskutieren muss. Aber die Frage ist, die Gegenfrage ist, was soll er denn tun? Also was wäre sein Job? Weil er empfindet sich ja nicht als Teil einer Gruppe. Er empfindet sich komplett als Einzelperson. Und dieses Einzelsein, das hat bei ihm nicht nur was damit zu tun, dass er anzunehmen, über seine Kindheit schreibe ich da gar nicht so viel, der einzige nicht weiße Junge in seiner Klasse war. Dieses Einzelgängertum ist bei ihm auch eine Charakterfrage.
Mhm. Ich glaube, der Hintergrund meines Fragens jetzt nach dieser Lesung ist ein bisschen der, dass wenn ich insgesamt Gabriels Diskussion dann und wann und aber auch die Lagen von Mick, wenn ich mit ein bisschen Abstand das so an mir vorbeiziehen lasse, dann sind die immer wieder in ganz unterschiedlichen Situationen, wo unterschiedliche Blickwinkel auf ihre Hautfarbe geworfen werden, sodass jedenfalls von da ist nichts nicht die Rede sein kann, sondern dass das von unterschiedlichsten Perspektiven immer wieder problematisiert wird, so prismenartig oder regenbogenartig. Ist das nachvollziehbar für Sie, wie Sie es sich ausgedacht haben?
Ja.
Also die Farben geraten ins Schillern.
Ich habe bewusst den Leuten, auch den weißen Leuten, die ja ganz viele sind, Hautfarben gegeben. Also entweder man macht es oder man macht es nicht. Und manchen Leuten gar keine. Ne? Da ist es egal, da wird das gar nicht benannt.
Und Gabriel sogar auch mal eine weiße. Plötzlich war ich weiß, ganz am Anfang
genau.
der Geschichte.
Ich hab, oder auch dieses Beobachten, dass man eben nicht nur schreibt, oh, er war, keine Ahnung, glänzte wie Ebenholz oder was auch immer, sondern man kann auch über jemanden Weißen schreiben, dass er rosa ist. Das ist ein Fakt. Ja. Das habe ich gemacht. Und was mir dann auffiel, das war nicht konzeptionell, das war aber eine, das hat einen Rhythmus dann von allein entwickelt. Was denen passiert nicht oft, aber immer wieder. Sie werden damit konfrontiert und es ist subtil. Es ist also nicht ein Spießrutenlauf durch ein von rassistischen Anschlägen geprägten Leben, in dem es immer wieder Ärger gibt. Ich verlasse die Stadt, weil ich muss da weg, weil, sondern es sind immer wieder Fragestellungen, die im Laufe des Lebens auf sie zukommen, denen sie, ob sie es wollen oder nicht entkommen. Und die sind aber subtil und die müssen auch nicht per se aggressiv oder rassistisch gemeint sein. Die sind einfach da.
In einem Krimi wäre das, ein Krimi dürfte man nichts übers Ende verraten. Bei diesem Buch würde ich ganz gerne zum Schluss auch unseres Gesprächs auf Albert noch zu sprechen kommen. Albert ist der Sohn von Gabriel. Der Enkel von Idris.
Ja.
Können Sie den so ein bisschen verorten zwischen Ostdeutschland, dem 21. Jahrhundert, Paris, wo er getroffen wird?
Also er ist ja ein Kind der neuen Generation. Ne?
Und so sehr deutsch die beiden Brüder sich fühlen, so wenig deutsch spricht Albert.
Genau. Und er, was er hat, ist, es ist, die sind ja alle, egal welche Hautfarbe die haben, die sind alle Kinder ihrer Zeit. Ne? Die Mütter sind Anfang der 50er geboren. Der Großvater von Gabriel ist 1915 geboren. Der hat nochmal einen ganz anderen Blick auf das 20. Jahrhundert. Und Albert ist geboren im Jahr 2001. Und so ein 2001 geborenes Kind hat ein ganz andere, auf dem lastet ein anderer Druck zum Beispiel auch als auf einem Kind vor 20, 30 Jahren. Dieses Kind verweigert seinem erfolgsverwöhnten Vater das Performen. Einen sehr, sehr ehrgeizigen Vater, der ihm alles bietet, was er selber gerne gehabt hätte, zum Beispiel auch mehrsprachig aufwachsen. Und er spricht einfach partout keine andere Sprache, er geht wahnsinnig ungern zur Schule. Und was auch ein Zeitgeist-Ding ist, dass man sich bei Kindern, die auf ihre Art so ein bisschen dysfunktional sind, das ist er, ganz schnell fragt, ob das eventuell in so eine Asperger-Richtung gehen könnte. Das hat man sich in den 70ern überhaupt nicht gefragt. Auch die Diagnosen sind immer Zeitgeist, die man, die Worte, die man benutzt sowieso und auch die Diagnosen. Hm. Und Albert kommt ganz am Schluss erst zu Wort und dann löst sich das auf. Man hat das Gefühl, ja, der ist faul, der funktioniert, ist ein wahnsinnig schlechter Schüler, aber der ist total okay. Mhm.
Ich hatte auch das Gefühl, dass schon wieder was Neues beginnt, schon wieder ein neuer Blick auf all diese Fragen, die wir besprochen haben. Genau, ein Buch über zwei Brothers, zwei Brüder, sehr lakonisch erzählt, sehr elegant erzählt. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Jackie Toomey.
Danke.